gehst ja nie aufs Feld, um zu verlieren. Willst immer gewinnen. Ne? Nach den Regeln und im Team, aber du willst immer gewinnen. Den Menschen ist es egal. Sie wollen verlässlich, sicher und umweltfreundlich von A nach B reisen. Das heißt, das Thema Fernbus zu verbessern und weltweit auszuholen, das bleibt nach wie vor eine unserer strategischen Säulen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Founder Story Podcasts live aus dem Google-Büro in Berlin. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Daniel Kraus, selbsternannter Chief Organizational Plumper und Mitgründer von Flix, dem Unternehmen, das nachhaltige und smarte Mobilität neu definiert. Flix, ursprünglich 2012 in München gegründet, bietet ein umfassendes Netzwerk an Fernbussen und Zügen und das alles auf einer hochentwickelten Softwareplattform. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 5.500 Mitarbeiter, operiert in über 40 Ländern und startete dieses Jahr die Expansion nach Indien. Mit einem Unicorn-Status seit 2021 und einer aktuellen Bewertung von über 3 Milliarden Dollar ist Flix ein wahres Powerhouse. Herzlich willkommen, Daniel.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Jetzt muss ich erstmal durchatmen und die ganze Information, die du vorgelesen hast, prozessieren.
Auch von mir herzlich willkommen, Daniel.
Merci, merci.
Du hast uns heute 2 Gegenstände mitgebracht, die du mit deiner Gründungsgeschichte verbindest. Was hast du uns mitgebracht und was bedeuten diese Gegenstände für dich?
Ich dachte ja, im Gespräch mit 2 Moderatorinnen macht es Sinn, auch 2 Gegenstände mitzubringen, ja, damit jeder von euch ein was zum Erinnern hat. Also zum Ersten habe ich eine Breze dabei, hier, eine Wiesenbreze, habe ich direkt aus München mit importiert. Sehr hübsch, ist schon ein paar Tage alt, von daher sieht sie etwas mitgenommen aus, aber als wir am Anfang in der Gieseler Straße im LMU, Entrepreneurship Center, unterwegs waren, also dem Inkubator oder wie man das neudeutsch nennt, der Ludwig-Maximilian-Universität, hat André, mein Mitgründer, sich ernsthafte Sorgen um mich gemacht, weil ich vor lauter Arbeiten eigentlich nur 3 Nahrungsmittel hatte. Kaffee, ja, der war nicht so gut wie der hier bei euch im Büro. Zigaretten, damals habe ich noch echt viel geraucht. Und Brezen, weil da vorne war ein Bäcker und das Einzige, was der Bäcker richtig gut konnte, ich mag auch irgendwie belegte Brötchen nicht so gern, Käse habe ich ein Thema, also ich bin etwas gnaschig, das heißt, ich habe da immer nur Brezen gegessen und André hatte ernsthaft oder gespielt, die Sorge, hat er zumindest gut getan, dass ich irgendwann an Skorbut verende, noch bevor die ersten Busse auf die Straße gekommen sind. Und das Skorbut-Thema war gar nicht so das Problem offensichtlich, ja, mir geht's dankbarerweise prächtig. Was später aber ein Problem geworden ist, oder fast zumindest, hat was mit dem zweiten Gegenstand zu tun, meinem Führerschein. Weil in Deutschland ist es so, dass wenn du Unternehmerin, Unternehmer werden willst, gibt's so Tauglichkeitsprüfungen, ne, darfst du irgendwie nicht vorbestraft sein etc. pp. Und da gibt's objektive Kriterien, wie beispielsweise das Führungszeugnis. Und es gibt in einigen Branchen auch subjektive Kriterien. Und in einem Verkehrsunternehmen oder verkehrsnahen Unternehmen ist es so, dass ein subjektives Kriterium das Zentralregister ist, also Flensburg. Und wir haben damals, das weiß ich noch wie heute, sehr gelacht, weil als wir die Auszüge von uns dreien, ne, Jochen, André und mir, beantragt hatten, kamen 2 leere Blätter Papier und bei mir kam war so ein Leitsordner fast schon, ja? Also im übertragenen Sinne. Und das hat zuallererst für viel Gelächter gesorgt. War aber dann so, dass kurz danach der Brief vom Kreisverwaltungsreferat in München kam, dass ich nicht als Geschäftsführer von Flix tauglich sei.
Oh Gott.
Genau, oh Gott. Jetzt ist es aber so, das wissen alle, die dieses ganze VC-Game irgendwie, ne? Am Anfang ist es so, und das machen wir auch, wenn wir investieren, das Team ist elementar wichtig. Und deswegen wird normalerweise schon darauf geachtet, auch in den ganzen Verträgen, die ja zugrunde liegen, dass das Team durchzieht. Das heißt, so mal schnell zu sagen, nee, ich bin jetzt irgendwie zeitweilig raus, weil ich zu viele Punkte habe, das war nicht so die gute Story. Und dann musste ich wirklich betteln gehen. Ja. Dann habe ich da hingeschrieben und habe die ganzen Geschichten erzählt, weil ich, was ich alles Gutes gemacht habe, meine Großeltern im Alternheim besucht, die katholische Jugend in meinem Heimatdorf, ja, Zeltlager mitgeleitet, der Volleyballcoach, alles Mögliche erzählt. Und was am Schluss den Ausschlag gegeben hat, dass ich dann doch die Tauglichkeit zugesprochen bekommen habe, war, dass André und ich schon 2005 unser erstes Unternehmen hatten. Das haben wir dann irgendwann verkauft, also den Kundenstamm, als wir ins Ausland gegangen sind. Und das haben wir ordentlich abgewickelt. Und dann hat der damalige Regierungsdirektor, hat dann gesagt, ja, raus, das haben sie ja sicher hier ganz ordentlich zu Ende geführt, wie wir das erwarten würden von einem guten deutschen Geschäftsführer. Und nachdem ich eine Stunde bettelnden Monolog gehalten habe, hat er mir dann quasi die Absolution gegeben. Und somit darf ich bis heute mit an den Geschicken von Flix wirken.
Und seitdem auch keine weiteren Punkte mehr gesammelt, oder?
Das, darüber kann ich leider keine Aussage treffen. Nee, Spaß beiseite. Ich war ja im technischen Vertrieb Consulting unterwegs. Das heißt, ich habe dann immer on the road bei Microsoft, da habe ich schon viel gesammelt. ich dachte auch, es ist wie im Formel 1, ne? Mehr Punkte ist gut. Nee, danach ist es so, wir haben daheim so ein Bulli, eine Familienkutsche. Dann habe ich so ein E-Auto, um zum Bahnhof zu pendeln, aber ich fahre ja entweder nach München oder nach Berlin, da brauchst du keine Autos. Das heißt, faktisch habe ich nicht mehr diesen beruflichen Druck. Ich fahre beruflich quasi kein Auto mehr und daheim, wenn die Kinder rumfährst, bist du eh dauernd verspätet, ne? Weil bis da alle die Schuhe und die Jacken anhaben. Und deswegen grundsätzlich weniger Stress, grundsätzlich weniger Punkte.
Bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über dich und auch Flix sprechen, kurzer Disclaimer, weil wir beziehen uns hier auch öfter mal auf das Buch Founder Story von Axel Teuber. Da bist du mit 9 anderen Gründern drin, die über ihre Gründungsgeschichte erzählen. Ist super cool gemacht. Sehr spannend, kann ich empfehlen. Und genau, ist auch so ein bisschen die Grundlage für einen oder die andere Frage, die wir für dich haben.
Hoffentlich auch für die ein oder andere Gründung, die wir in Zukunft in Deutschland sehen werden.
Ganz genau. Und genau in diesem Buch beschreibst du auch deine Gründungshistorie. Du beschreibst in dem Buch, dass vor allem deine schulische Laufbahn alles andere als geradlinig war. Du hast, ich glaube, fast 6-mal die Schule gewechselt. Wie bist du trotzdem zum Gründen gekommen?
Also ich war gerade noch am Zählen, das habe ich nämlich nicht gelernt, kann ich einigermaßen gut rechenarten. Ich glaube, es sind 2 unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das eine ist eine sehr persönliche und eine Mindset-Frage, eine Frage, na, dann schlussendlich zusammengenommen, wie deine Persönlichkeitsstruktur ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Dinge, die zu einer Disposition führen können oder wie du sozialisiert worden bist. Ich bin aufgewachsen mit sehr viel unternehmerischem Kontext. Mein Stiefvater hatte ein Unternehmen, mein Onkel hatte ein Unternehmen, mein Vater war selbstständig. Und das heißt, das war für mich durchaus normal, unabhängig von der schulischen Laufbahn. Was die Schule angeht, hat mir rückblickend da schon sehr früh das Thema Obrigkeiten ein Problem gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht Folge leisten könnte, aber wenn, also so stupides Folgen, einfach nur, weil das ist die Regel, ne? So früher, warum muss ich so machen? Darum, ja. Das ist was mir von Anfang an echte Schwierigkeiten bereitet hat. Also wenn jemand nicht inspirierend war, wenn ich nicht gesagt habe, also, das ist ein toller Vorgesetzter, ein toller Lehrer, ja, da bin ich wirklich, I buy into that, das war nie ein Thema. Aber es gab schon auch viel, gerade als junger Mensch, viel Obrigkeiten, die vermeintlich einfach nur aufgrund von Uniform, ne, im übertragenen Sinne, gedacht haben, sie können mir Ansagen machen, das hat echt immer zu großen Problemen bei mir geführt. Tut es auch heute noch. Und ich glaube, das zusammengenommen hat dazu geführt, dass jetzt diese schulische Laufbahn, wie sie in Deutschland, wie Schule im Normalfall gelebt wird und was da erwartet wird, nicht so gut funktioniert hat. Dass aber schon früher klar war, ohne dass es mir bewusst war, dass die unternehmerische Laufbahn etwas ist, was mir sehr viel Spaß machen würde und wo ich wirklich drin aufgehe.
Nichtsdestotrotz warst du ja trotzdem die ersten Jahre auch ziemlich erfolgreich in der normalen Unternehmenswelt.
Ja, also 2 Sachen. Da ist das Studium ein besseres Beispiel als die Schule, denke ich. Dinge, die für mich Sinn gemacht haben, die praktisch anwendbar waren, wo ich gemerkt habe, ich kann Wert schöpfen. Ich habe irgendeinen Impact. Die haben mir immer Freude bereitet. Das war übrigens auch damals der Punkt, wo ich dann nochmal die Kurve bekommen habe, was das Thema Schule angeht und dann den Realschulabschluss gemacht habe und die Fachoberschule und dann das Studieren angefangen habe, weil ich das Glück hatte, relativ früh mit 15, 16 bei Siemens anfangen zu arbeiten. Und da ist mir zügig vor Augen geführt worden, die Sachen, die mich wirklich fasziniert haben, das waren fast alles Tätigkeiten, die Menschen mit einem Studienabschluss gemacht haben. Und Dinge, die kurzzeitig interessant waren, aber dann schnell repetitiv geworden sind, waren immer so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, das sind angelernte Fachkräfte, auch wichtig, Aber das hat mich nicht so begeistert. Und dann war ich schon relativ, also das ist ja einfach zu begreifen, okay, wenn du das machst, dann biegst du links ab und wenn du das machst, hast du die Möglichkeit, rechts abzubiegen. Und das war für mich ein Anspruch, rechts abzubiegen. Und dann kannst du runterdeklinieren, okay, was musst du machen, um dann überhaupt da abbiegen zu können. So, das heißt, die Tatsache, dass du wirklich siehst, was deine alltägliche Tätigkeit bewirkt und dann wirklich die Beobachtung, was sind Voraussetzungen, um gewisse Schritte tun zu können, das hat dazu geführt, dass ich dann zwar studiert habe, aber viel mehr nebenbei gearbeitet habe, weil mir das mehr Spaß gemacht hat. Ne? Und da muss man halt gucken, dass man es so zusammenbaut und wählt, dass es in meinem Fall zum Beispiel nicht so theorielastig ist. Deswegen habe ich Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule studiert. Wenn ich jetzt nackte Informatik an der Universität studiert hätte, I don't know, ob ich das durchgezogen hätte.
Und du hast auch gerade kurz schon ein bisschen über Vorbilder gesprochen. Ein Fakt, den wir im Buch gefunden haben und uns nicht so ganz sicher waren, du hast da auch als ein Vorbild deinen Großvater, ja, Heinz Dürr genannt. Ist
nein,
das wirklich,
nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nein, nein, nein.
Okay.
Musst du präzise lesen, das Buch. Also Heinz und mein Großvater,
okay,
sind Vorbilder.
Okay, weil da haben wir uns nämlich gewundert. Ist das jetzt doch irgendwie dein Großvater? Nee. Und daher die Faszination?
Mein Großvater ist ein Vorbild für mich, weil er ein Mensch war, für den das Glas per se immer halb voll war. Ne? Ein wirklich, also grenzenloser, unverbesserlicher Optimist und ein unfassbarer Menschenfreund. Ne? Das ist also an der Grenze zum Altruismus. Diese Warmherzigkeit, das fasziniert mich, ist einfach ein wahnsinnig toller Mensch auf der emotionalen Seite. Auf der unternehmerischen Seite ist Heinz Dürr ein Vorbild für mich, weil der, obwohl er so unfassbar erfolgreich ist, nicht nur auf vielen Dimensionen als Unternehmer von Dürr, dem Familienunternehmen, sondern eben auch als ehemaliger Bahnchef, hat bei Daimler AEG, also der hat unternehmerisch viel geleistet, aber hat sich immer auch in den Dienst der Unternehmung und unseres Landes gestellt. Und von ihm kommt ja der Spruch, ein Unternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung. Und das ist was, das erlebt und das ist was mich unternehmerisch immer geleitet hat. Deswegen ist sowohl mein Großvater als auch Heinz ein Vorbild.
Okay, dann haben wir es einmal klargestellt, es ist nicht dein Großvater, der Heinz.
Aber lass uns gern chronologisch weitergehen. Auch in dem Buch beschreibst du es weiter, dass du Flix mit zwei weiteren Mitgründern gegründet hast, die du auch schon vorher kanntest. Das heißt, mit André hast du sogar schon ein Unternehmen zusammengebaut und sogar den Kundenstamm dann erfolgreich weitergegeben. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr drei dann letztendlich auf die Unternehmung oder Flix gekommen seid?
Also André und ich waren zusammen in der Schule, haben zusammen Volleyball gespielt, sind zusammen ins Praktikum gependelt auf die Schwäbische Alb. Er war damals bei Porsche, ich bin bei Marquardt, da bin ich ja noch zwischenzeitlich hängen geblieben. Und deswegen, also ich fast 30 Jahre, würde ich sagen. Aber wenn du in so einem kleinen Dorf, es ist eine Stadt, ja, ich weiß, es ist eine Stadt, aufwächst, das ist quasi born and raised, man kennt sich. Und das heißt, wir haben da eine sehr, sehr, sehr alte und vertrauensvolle Basis. Und dann war es so, dass André nach dem Studium bei der Boston Consulting Group angefangen hat und da hat er zusammen angefangen mit Jochen, die witzigerweise auch nie ein Projekt zusammen hatten, sondern sich viel übers Fußball kennengelernt haben. Das ist auch was, was uns alle drei eint, ne? Jochen und André Fußball, André und ich Volleyball, aber Sport und zwar Mannschaftssport auf der einen Seite, aber immer auch diese Competitiveness. Du gehst ja nie aufs Feld, um zu verlieren. Willst immer gewinnen. Ne? Nach den Regeln und im Team, aber du willst immer gewinnen. So, das ist was, war damals nicht so explizit, aber ne, das ist so ein bisschen Common Sense. Jochen und ich haben uns das erste Mal kennengelernt bei Andres Hochzeit. Neben mir hat Jochen da auch seine jetzige Frau kennengelernt, was wahrscheinlich beides sehr gut ist. Ja. Und als ich dann, ne, die Siemens-Geschichte hatten wir gerade während des Studiums kurz, mit dem Diplomarbeitsabschluss bei Siemens bin ich dann in die USA zu Marquardt. Das war da, wo ich im Praktikum quasi hängen geblieben war. Und als ich von Marquardt aus den USA zurück bin, habe ich kurz Zeit später in München bei Microsoft angefangen. Und das war quasi so ein bisschen the reunion. Und dann waren wir drei regelmäßig hinter dem BCG-Büro, da ist die Newsbar, abends gesessen und haben da halt paldobert. Das heißt, wir haben erstmal diskutiert, ne, Privates, dann fängst du immer so ein bisschen auch zu lästern. Ne? Hohes Ross, beides goldene Hamsterräder, sowohl Microsoft als auch BCG. Und dann fängst du das Lästern an und dann hat es so eine Dynamik genommen und auf der einen Seite haben wir dann auch schon angefangen zu überlegen, was können wir irgendwo besser machen, wo sind Herausforderungen, ne? Wollen wir ewig im goldenen Hamsterrad, wo die Projekte ein bisschen schon klar sind oder irgendwie von außen das exogen vorgegeben ist? Oder wollen wir was anderes, was Eigenes machen? Da war noch nicht klar, was wir machen wollen, und es war auch noch so ein bisschen an der Grenze, aber ich weiß noch, dass einige Male, zumindest meine jetzige Frau, das ist aber, glaube ich, auch für die anderen beiden so gesagt, ey, Männer, ihr müsst, wenn ihr die ganze Zeit nur rummault, ja, und alles besser wisst, dann müsst ihr auch mal zeigen, was ihr könnt, ja, weil sonst ist irgendwie Quatsch. Und dann haben wir einige Ideen durchdiskutiert, die meisten sind sozusagen innerhalb von einer halben Stunde gestorben. Es gab zwei, da sind wir weitergekommen.
Was waren das so für Ideen?
Und ja, das eine, da ging es um so geriatrische Hilfsmittel, das andere war tatsächlich so ein, da ging es auch um Bild im frühkindlichen Bildungskontext, ne, also so Kindertagesstätten und solche Geschichten. Dann ging es um auch so ein bisschen Consulting, weil wir da gerade in dem Moment ja in diesem Game waren. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und eines Tages, da waren Jochen und André gerade mit ihren Damen, glaube ich, Skifahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und André hatte vorher in der Wochenzeitung gelesen, dass eben die damalige schwarz-gelbe Regierung diese EU-Regulatorik aufnimmt und diesen Fernbusmarkt in Deutschland, das PBFG, Personenbeförderungsgesetz, anpassen will und öffnen will. Und da haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, so, kommst du jetzt dann morgen hier, kommst ins BCG-Büro. Da war ich dann immer als Praktikant, wurde ich so ein bisschen vorbeigeschmuggelt. Und dann haben wir da diskutiert, ist das was? Ne? Es gibt irgendwie Greyhound in den USA, es gab Busse in vielen anderen Ländern, das ist ein riesiger Markt, wenn das jetzt öffnet. Why don't we do buses? Ich bin ja der Techie, ne? Ich war am Anfang so, ja, ja klar, lass mal Busse machen, ich diskutiere gern alles mit euch. Bis dann, ne, über die Zeit sehr deutlich war, okay, der Technologieaspekt wird eine Rolle spielen auf der einen Seite, und dann zwei, drei Schritte weiter auch klar wurde, okay, wir werden jetzt keine Busse kaufen und betreiben, sondern ne, da gab es ja schon MyTaxi damals, es gab schon Uber in der frühen Phase, Airbnb gar nicht so präsent, aber es war schon diese, wie man heutzutage sagt, Plattformmodelle waren quasi ne, am Wachsen, und dann haben wir uns da ein bisschen was abgeguckt und haben diese Chance des Marktes genutzt und haben das dann mehr oder weniger kombiniert, und offensichtlich ist ein ganz appetitliches Gericht daraus geworden.
Du sagst auch im Buch, man sollte Chancen wahrnehmen, wenn sie sich bieten und richtig anfühlen, also genau wortwörtlich.
Genau. Wir hatten ja alle wirklich keine Ahnung von Verkehr oder von Bussen, sondern es war nur so, dass wir und wir wussten auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau, wie es wird. Oder dass wir jetzt, du hattest es eingangs gesagt, in 40 Ländern, es war einfach nur so, let's do buses. Und obwohl ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, weil ich keinen Zugang hatte, hat sich's einfach so angefühlt, ja klar, dann klar, irgendwie, why not, let's do buses.
Ja, du hast schon angesprochen, eine Strategie, die ihr gefahren habt, diese Asset-Light-Modelle. Das heißt, ihr besitzt selber keine Busse, sondern wir haben, glaube ich, recherchiert, ihr habt genau einen einzigen Bus. Was hat es mit diesem einzigen Bus auf sich?
Es gibt einen Disclaimer, das ist für den Kern in Europa wahr. Ja. In anderen Teilen der Welt ist es nicht genau so. Ne? Also in Greyhound haben wir natürlich Assets übernommen, und das wird jetzt auch so strukturiert, dass es unserem Kernmodell entspricht. In der Türkei dasselbe. Das heißt, es ist grundsätzlich Asset Light, in einigen Bereichen aber Asset Right sozusagen. Mhm. Kann auch sein, dass das manchmal regulatorisch notwendig ist. Der eine Bus, auf den du anspielst, das ist auch wieder eine regulatorische Frage. In Europa gibt es Regionen, in Deutschland ist zum Beispiel auch der Fall, da brauchst du einen Bus sozusagen, der angemeldet ist. Das kann auch ein Niederflurbus sein, muss jetzt kein, damit du als Verkehrsunternehmen sozusagen offiziell tätig sein darfst. Und das ist alles, ne? Also das ist teilweise in Italien auch so, dann ließen wir den Back an zurück an die Partner. Das ist aber dann wirklich nur playing by the rules. Denn eigentlich ist unser Modell, dass wir das mit mittelständischen Partnerunternehmen machen. Und das funktioniert auch sehr erfolgreich, weil da kann sich jeder auf seine Stärken konzentrieren und das tun, was er am besten kann.
Wie habt ihr euch von Anfang an dafür entschieden? Was waren da die Beweggründe?
Das war nicht von ganz Anfang. Wir haben das durchgerechnet, ne? Zwei BCG-Kollegen, ja, die sind fit mit Excel oder Sheets und PowerPoint. Ja, und dann guckst du dir halt an und sagst, okay, so ein Bus kostet irgendwie zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Und wenn du jetzt alle kaufst und auf dein Balance Sheet packst und dann abschreibst, bin ich unsicher, ob das jemand investiert, weil das ist ja quasi, ne, das ist irgendwie kein geiler Deal aus Investorensicht. Und dann haben wir auch durchgerechnet, okay, wenn du die liest, dann hast du auch wieder das Problem, dass du quasi kaum atmen kannst, weil du hast einfach Verpflichtungen und du hast vor allem kein Skin in the Game. Ne? Dann, man spricht in der Branche von Lohnkutschern. Ne? Das ist irgendwie, das willst du ja auch nicht. Und dann haben wir uns eben angeguckt, wie das A, einige Plattformanbieter machen, wie das B, andere Partnerschaften machen, haben uns ein paar Dinge auch aus so Franchise-Strukturen abgeguckt und haben einfach dann so ein Netzwerkunternehmen, so ein partnerschaftliches Netzwerk aufgebaut. Und das klingt jetzt offensichtlich, aber damals war das ein Prozess, dahin zu kommen. Und als wir dann gesagt haben, okay, das ist, glaube ich, der Ansatz, so sollten wir es tun, haben wir so eine Datenbank uns besorgt. Da waren so knapp 4.000, 5.000 Busunternehmen auf so einer CD-ROM. gelbe Seiten, mehr oder weniger. Und haben die dann alle angeschrieben. Ne? Also per E-Mail, Brief, Anruf, ne? So ein bisschen Serien-Mailer-mäßig. Und haben dann Deutschland-Touren gemacht. Auch noch, war ich noch Teilzeit bei Microsoft mit dem Company-Car von Microsoft. Und haben die besucht. Und haben die halt versucht zu überzeugen. Ne?
War das schwer? Oder?
Ja, das war ein Prozess. Also es war am Schluss ja nur 7 übrig. Ne? Wenn du dir das über Conversion Rate Logik anguckst, wenn du ein E-Commerce-Unternehmen hast und hast irgendwie 5.000, Pi mal Daumen und 7, da würde ich gleich zumachen, den E-Com-Shop, weil das ist irgendwie Quatsch. Aber die hatten ja ein Geschäft und wir waren halt 3 Typen, die einfach so daherkamen und keine Ahnung hatten. Und dann haben wir teilweise Dinge erklärt und haben die uns Fragen gestellt und dann hieß es immer, ja, nee, haben wir auch schon drüber nachgedacht, haben wir gerade nicht dabei. Ja, bringen wir das nächste Mal mit und dann sind wir schon heimgefahren, haben es dann wieder aufbereitet und waren immer sehr offen und haben versucht, die Branche zu verstehen, weil wir einfach eingestanden haben, von dem Thema haben wir wenig Ahnung. Ja. Wovon die aber wenig Ahnung hatten, war sozusagen dieses ganze digitale Kundenzugang und auch die Möglichkeit, eben so ein Netzwerk zu bauen. Weil bis dato hatten Busunternehmen immer das Problem von Proximity. Das heißt, die waren immer in ihrer Region stark. Aber wenn du guckst, was unser Produkt ist, das ist ja die Anzahl und die Kombinatorik von Origins und Destinations. Also wo kann ich überall hinfahren? Und das zusammenzubringen, ne, dass du wirklich einfach, wenn du es mit einem normalen E-Commerce-Shop, ne, dass du halt alle Produkte hast, ja, so ein bisschen auch wie damals Amazon immer größer geworden ist. Das war was, da hast du so eine Metaschicht gebraucht, jemand, der das zusammenbindet und dann dieses Produkt da draus macht, aus den einzelnen Stärken der lokalen Busunternehmerinnen und Unternehmern. Und das war, glaube ich, das, was wir denen erklären mussten und was dann über die Zeit auch funktioniert hat. Und wie gesagt, mittlerweile ist easy, aber damals, es war schon ein Prozess. Es hat uns über ein Jahr gedauert und von den anfänglich knapp 5.000 sind erstmal 7 am Anfang rausgefallen.
Und wie wichtig war es zu dem Zeitpunkt dann auch schon, die richtigen Strecken zu definieren, die Auslastung? Wie habt ihr das?
Das war wichtig, aber wir haben das noch nicht im Ansatz so gut gemacht wie heute. Wir haben angefangen, das uns erstmal back on the envelope zu überlegen. Dann hatten wir einen unserer ersten Praktikanten, der hat so einen Scraper gebaut und hat dann nachgeguckt, okay, wo fahren denn Menschen auf welchen Autobahnen, also wie sind Verkehrsflüsse, was bietet denn der Wettbewerb an, wo ist denn die Bahn stark, hat möglichst viele Verbindungen, was gibt's denn noch für Alternativen und hat dann damit sagen Excel gefüllt, ne, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie stark die Parallelen von Gravitation und Verkehr sind, ne, das ist so quasi, also das Newton hat nicht nur das definiert, sondern im Prinzip auch kannst du daraus ableiten, wie Verkehr funktioniert. Und in dem Excel, das haben wir dann ausgedruckt und dann war André da an der Wand und hat halt gesagt, no, wir fahren hier von da nach da. Das war gut, aber nicht perfekt. Ne? Wir haben auch Dinge getan, wir sind am Anfang von Nürnberg nach Regensburg gefahren, weil wir gedacht haben, das ist eine tolle Idee. Haben wir aber relativ schnell wieder zugemacht, weil selbst verschenkt haben wir die Tickets nicht bekommen. Das war sehr frustrierend. Also das war nicht schlecht, was wir damals gemacht hatten, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir heute machen.
Ja, ich glaube, das kratzt auch ganz gut auf. Du sagst in einem anderen Zeitungsartikel, dass du Gründern auch empfiehlst, möglichst schnell rauszugehen.
Ja.
Ja, möglichst nicht zu viel perfekt zu machen, sondern gern auch mit einem Produkt rauszugehen, wo man sich nachher für schämt. Jetzt retro-perspektivisch ist natürlich alles, was ihr aufgebaut habt, hat seinen Sinn gehabt. Wie blickst du heute noch drauf zurück? Du hast schon eine Anekdote genannt.
Das ist, also rückblickend ist immer alles so, wenn irgendwas falsch läuft, dann weißt du alles besser. Ja. Sind wir Deutschen ja eh sehr gut. Und wenn irgendwas gut lief, dann wirkt es so, als ob es alles genau so geplant war. Das ist jetzt nicht so ganz der Fall. Das Beispiel oder der Kern dieses Beispiels mit dem Schämen, der geht ursprünglich gar nicht auf mich, sondern vielmehr auf Jochen zurück. Wobei ich habe mich mehr geschämt als Jochen, glaube ich. Da ging es darum, dass unsere App nicht fertig war. Na, IT, es dauert immer länger, wird immer teurer, sagen die Jungs regelmäßig. Das war da auch so. Die App war nicht ready. Und dann hat Jochen gesagt, egal, hau raus. Ey. Ich meine, es war nämlich Weihnachten und wir wissen alle, da werden Handys verschenkt und Downloads gemacht und wir konnten eigentlich nur zu dem Zeitpunkt die Haltestelle finden. Aber offensichtlich, Ticket buchen ist ja irgendwie so ein bisschen das relevante Feature. Das ging aber noch nicht. Und das war tatsächlich embarrassing. Aber hat trotzdem zu hunderttausenden Downloads geführt. Und dann, wenn du schon mal auf einem Telefon bist, dann kannst du einfach ein Update nachschieben. Das ist easy. Aber gerade am Anfang dann auch hier, auch mit euren Kollegen im Play Store, musst du ja erstmal gucken, dass das passt alles. Ja, und das heißt, das war rückblickend schon die richtige Entscheidung. Aber damals, weiß ich noch wie heute, war ich gerade im Skiurlaub. Und da Skiurlaub spielt eine große Rolle. Diesmal war ich, ja, damals waren Jochen und André. Und da haben Jochen und ich diskutiert und ich war anderer Meinung und er hat insistiert und es war die richtige Entscheidung. Und ich habe mich zwar geschämt, aber das ist egal. Also der Nutzen, dann echtes Feedback zu bekommen, ja. Wobei das Offensichtliche war, ey, Graus, was ist denn das für ein Quatsch? Kannst du nicht mal ein Ticket buchen? Danke, Captain Obvious. Aber das war trotzdem, ne? Also das ist dann echt, da hast du direkt die Diskussion. Und das hilft viel mehr, als wenn du an deinem Brainbaby rumdokterst, weil häufig bist du ja gar nicht zwangsläufig die erste Hauptzielgruppe, ne, sondern jemand ganz anderes. Und dann wäre es besser, auch diesen jemand mit einzubeziehen in die Weiterentwicklung des Produkts oder der Dienstleistung.
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen auf eure Station bei Flix zurückschaut, sind das wirklich atemberaubende Zahlen, die ihr jetzt habt. Allein, ich glaube, 400 Millionen Passagiere habt ihr bewegt. Um da hinzukommen, war es unter anderem auch eine Strategie, möglichst früh auch zu kooperieren und zu fusionieren. War das ein entscheidendes Kriterium für euer Wachstum?
Jetzt rückblickend ist es so, dass M&A für uns ein relevanter Baustein geworden war und immer noch ist, den wir auch, ne, also den haben wir entwickelt. Wir können das mittlerweile, it's part of the symphony sozusagen. Und das war nicht ursprünglich Kern der Idee, dass wir gesagt haben, wir machen dann Roll-up draus, war es nicht, sondern wir überlegen jetzt auch immer noch, unsere First Choice ist immer organisch zu starten. Aber manchmal, wenn die Strukturen und der Markt es zulässt, dann macht es einfach Sinn, sich das anzugucken und dann jemanden zu finden, der sozusagen Teil der Gruppe werden möchte. Ursprünglich war das so, dass wir so 8, 9 Startups waren, die sich in Deutschland dann zu Beginn gegenseitig verprügelt haben. Und weil die Kollegen damals von Manfernbus und wir beide, ne, das war irgendwie Head-to-Head und das wollten wir nicht, sondern ne, wir hatten sowohl die Jungs von Manfernbus als auch wir diesen unternehmerischen Willen, dass, ne, das muss was Neues sein. Ne? Das kannst du jetzt nicht irgendwie den Legacy-Spielern überlassen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es zusammen machen, dann können wir in Deutschland direkt einen Deckel drauf machen, salopp gesagt, und können uns auch mit Europa beschäftigen. Und so ging es weiter. Und dann haben wir es ja damals zusammengebaut. Und deswegen sind wir grün und heißen Flixbus, ne? Best of both worlds. Und das war das mit diesem Learning am Anfang. Das war so der Moment, dass wir das als Alternative, diesen M&A-Pfad, gelernt haben und jetzt immer wieder anwenden, wo es notwendig ist und gut funktioniert. Aber wie jetzt in Indien, ist unser erster Approach erstmal, wir starten da als Flix und gucken mal. Das ist immer First Choice.
Über Indien sprechen wir auch gleich noch. Nochmal zum M&A. Ich meine, ihr habt euch jetzt für Fusion und Übernahmen entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch andersrum hätte laufen können. Ich meine, ihr habt doch sicher auch mal das ein oder andere Angebot bekommen. Kam ein Exit niemals in Frage? Wie seid ihr damit umgegangen? Oder?
Also es gab Angebote, aber die waren alle sehr, sehr, sehr früh. Also ich weiß noch, dass wir mit dem ADAC Postbus-Konglomerat gesprochen haben. Das war noch bevor wir live waren. Da waren die aber noch im Studienthema. Roland Berger hat für die ein Studien gemacht. Dann haben die uns nach Frankfurt eingeladen und das war die Idee, hey, können wir es nicht zusammen machen? Aber da haben wir sehr schnell festgestellt, dass, wie wir da drauf blicken, das sehr unterschiedlich ist. Da gibt es ja diese lustige Anekdote, dass zu dem Zeitpunkt hatten die ihre URLs noch nicht gesichert.
Ach was.
Und da kam Jochen drauf und auf dem Weg zurück hat Jochen gesagt, sag mal, die haben die nicht gesagt, die wollen ADAC Postbus heißen? Und dann war ich so war man im ICE von Frankfurt nach München gesessen. Und ich sag, das ist noch nicht mal gesichert. Und dann hat ja mein Großvater, ja, Thema Vorbild, zu dem Zeitpunkt, Gott habe ihn selig, schon verstorben, hat mein Großvater dann die ADAC Postbus Domains gesichert. Und das war ganz witzig. Und hat zu der dankbaren Finanzierung des ersten großen Flix-Events durch ADAC Post
geführt. Not bad.
Not bad, ja. So, und das hat einfach nicht gepasst. Dann gab es später mal als Stagecoach mit der Marke Megabus nach dort, da gab es auch eine Diskussion. Da war auch, die waren eher traditionell unterwegs, für die war die Anzahl der Busse relevant und nicht die Anzahl der Softwareentwickler. Das heißt, auch da waren die Bewertungskriterien anders und schlussendlich sind wir auch nie angetreten, um zu exiten. So, sondern wir sind angetreten, um günstige und nachhaltige Mobilität allen Menschen zur Verfügung zu stellen, und weil wir einen unternehmerischen Antrieb haben und nicht, weil wir irgendwie Take the Money and Run machen wollen. Das heißt, das war grundsätzlich nichts, was uns getrieben hat, und die Möglichkeiten waren sehr früh und nicht irgendwie überzeugend genug. Von daher sind wir, glaube ich, ganz froh, dass wir immer noch daran werkeln, ein bisschen die grüne Farbe über den Planeten zu träufeln.
Und die grüne Farbe habt ihr dann von Bussen auf die Züge weiter transferiert. Das war dann 2017. Wie kam es genau zu dem Gedanken, und welchen Anteil spielen die Züge jetzt für euch?
Damals war das so, dass es sehr wenige private Bahnunternehmen gab, aber es gab ein Startup, das hieß damals Locomore, und die hatten dieselbe Herausforderung über die Zeit wie viele andere private Bahnunternehmen, dass sie immer nur auf einzelnen Strecken unterwegs waren. Mhm. Das ist wie dieses Proximity-Problem. Mhm. Auch der Hamburg-Köln-Express war zwischen Hamburg und Köln. Aber ein Zug ist dann mega geil, wenn du viele Menschen reinbekommst. Wenn das nicht der Fall ist, ist es mega blöd, weil sehr teuer. Und wenn du aber nur Hamburg und Köln, obwohl es die zweit- und die viertgrößte Stadt, glaube ich, in Deutschland ist, das reicht halt nicht. Es gab keine Plattform. So, aber trotzdem sind Züge interessant, weil, ne, du bist schneller, du kannst mehr Leute transportieren und musst nur gucken, dass der Load-Factor passt. Nur. Mhm. Locomore hatte dann dasselbe Problem, und dann sind wir irgendwie da zueinander gekommen, weil wir gesagt haben, okay, dann lass das doch mal ausprobieren. Ne? Bevor die jetzt hätten den Betrieb einstellen müssen, haben wir gesagt, okay, wir nehmen unsere Plattform, weil wir hatten ja die Plattform. Es ist ja so, nach wie vor, dass in Deutschland, wenn jemand sich überlegt, okay, wie komme ich von A nach B? Dann gehst du auf den Staatskonzern, ja, die Webseite, die ich nicht aussprechen darf, oder auf Flix. Ne, so, das sind so die Hauptdinger, ne, weil du hast ja auch Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so richtig viel innerdeutschen Flugverkehr, und da kannst du nur Auto fahren. Das heißt, Menschen haben bei uns geguckt, wenn sie von A nach B wollen. Und dann haben wir gesagt, lass das probieren. Unter der Hypothese, dass es egal ist, dass wir sagen, ein Zug ist nichts anderes als ein großer Bus. Den Menschen ist es egal. Sie wollen verlässlich, sicher und umweltfreundlich von A nach B reisen. Und es war dann so, weil am Anfang dann Menschen das einfach gebucht haben und sich dann, da gab es dann Feedback, gesagt, sehr witzig, jetzt stehe ich hier am Bahnhof, ist ja gar kein Bus, ist ja ein Zug. Und damit haben wir sozusagen unsere Hypothese verifiziert, das funktioniert. Und dann haben wir das einfach ausgebaut. Und jetzt spielt Flix eine relevante Rolle, aber vor allem strategisch ist es eine der Säulen, auf die wir viel setzen und das auch wirklich über die nächsten Jahre krass ausbauen wollen, weil wir glauben, dass Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland und in Europa einfach eine viel zu geringe Rolle spielen. Und durch die Tatsache, dass das häufig von Staatskonzernen gemacht wird, die natürlich einem Land zugeordnet sind, ist das alles sehr suboptimal. Und wir glauben, dass wir jetzt auch mit der Brand und mit der Plattform genug Punch haben, um das besser zu machen, und dass wir alle davon profitieren werden.
Ja. Die Brand, die du gerade angesprochen hast, geht sogar unter die Haut. Wir haben gelesen, dass sie sogar Leute das Flix-Logo tätowiert lassen haben. Was hast du noch für andere Anekdoten von Passagieren?
Das Bild, das ich da gerade im Kopf habe, das waren, glaube ich, Fahrerinnen und Fahrer, so ein Fahrerpärchen. Mhm. Das war tatsächlich, also da habe ich Gänsehaut bekommen. Also das ehrt mich natürlich emotional, aber das, ich meine, wow, it's a
move. Hast du aber selbst noch nicht
dabei? Nee, ich bin echt, Schmerzen ist nicht so mein Ding. Ja. Was die Lieblingsanekdoten, und da haben wir, also André hat jetzt erst wieder vor ein paar Tagen oder wenigen Wochen Post bekommen, wo sich Menschen sozusagen im Flixbus kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Das ist natürlich immer toll.
Schon mal ein Baby auch?
Ja, mehrere Babys.
Mehrere sogar.
Das ist ambivalent. Wir freuen uns da immer, ja, und die kriegen auch sozusagen Lifetime Free Rides.
Oh.
Aber die Busfahrerinnen und Fahrer, die in dem Moment on duty sind, die sagen wohl manchmal, das ist ein bisschen eine Sauerei und muss man nicht haben, ja. Aber grundsätzlich ist es schon passiert und immer ein tolles Erlebnis. Muss man erzählen, ich bin im Flixbus geboren. Das werde ich nicht mehr schaffen.
Ja, das ist sehr interessant. Lass uns noch ein bisschen zurück auf die Milestones von Flix schauen. Beeindruckende Journey, über die Trains haben wir gerade schon gesprochen. Ihr seid jetzt jüngst auch nach Indien expandiert. Kannst du vielleicht da noch was dazu sagen, wie eine Expansionsstrategie bei euch aussieht, gerade im Hinblick auf Regulatorien und kulturelle Unterschiede? Kann ich mir vorstellen, dass es ein großer Unterschied ist vielleicht zum Deutschmarkt.
Du sprichst schon die richtigen Dinge an und da geht es jetzt ja nicht nur um Indien, sondern wir haben eine Liste, die wir uns regelmäßig angucken und die wir auch updaten, wo wir sozusagen die Länder, also eine Rangliste quasi, und da geht es zuallererst um Marktgröße. Ist der Markt groß genug? Dann geht es um die Regulatorik. Können wir unser Produkt, unsere Dienstleistung so, wie wir sie gut beherrschen, da auch an den Mann und die Frau bringen und Kunden und Kundinnen mit begeistern? Und dann ist es auch eine Frage, kulturell und gesellschaftlich, ist es schon da? Sind die digital genug? Sind die Straßen gut genug? Ist dies und jenes gegeben, dass das irgendwie alles Sinn macht? Und da war Indien eine lange Zeit sehr weit oben, kam dann leider Covid dazwischen und wir mussten uns damit beschäftigen, zu überleben. Jetzt danach ist es so, dass Indien einfach, also es ist so dermaßen faszinierend. Und ja, wir haben zwar diesen Blueprint und wir haben diese Plattform, die wir dann auch nach Indien ausrollen, und das ist alles. Also wir profitieren sehr stark von unserer Skalierung und von dem, was wir gebaut haben. Aber gleichermaßen müssen wir uns auch immer lokal anpassen. Und das ist egal, ob das die Türkei ist, das war 2018, 19, oder ob das jetzt Indien ist. Da muss man immer dieses Mindset hochhalten, dass man mit den Menschen spricht. Ne? So wie damals, als wir die Busunternehmerinnen und Unternehmer überzeugt haben, muss ich mich darauf einlassen und muss nicht so tun, als ob ich alles besser weiß. So kann ich auch jetzt, egal wie erfolgreich ich in den Vereinigten Staaten bin oder Western Hemisphere, muss ich mich auch darauf einlassen. Ich war jetzt gerade erst vor 3 oder 4 Wochen in Indien und da sieht man, wie viel Kontext relevant ist. Weil wenn ich nur auf die Daten gucke, ohne den Kontext, kann das misleading sein. Ne? Und Indien ist einfach sehr, sehr anders. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das, was schon gut ist, unserem indischen Team zur Verfügung stellen, aber auch gleichzeitig da offen sind und zuhören, okay, was wollen unsere indischen Kundinnen und Kunden, und dann da uns anpassungsfähig genug aufstellen.
Habt ihr da schon die Key, also die Hauptunterschiede erkannt, oder kannst du da schon?
Es gibt ein paar Dinge, die da einfach speziell sind. Bei uns ist es so, du buchst einen Flixbus und dann sagst du, hier fährst du zum Alex oder zum ZOB in Berlin, und dann hockst du dich rein und dann steht da, dann kann der zu spät sein, kriegst du eine SMS oder eine WhatsApp, bestenfalls ist der pünktlich, dann bist du Plattform X und dann stehst du, steigst du ein, Ende Banane. In Indien haben wir jetzt ein Feature entwickelt, dass du deinen Bus finden kannst. Weil da ist es üblich, dass der Fahrer zum Kunden Kontakt aufnimmt und sagt, nee, ich komme jetzt dahin und das passt alles. Wo du denkst, du kannst ja nicht den Kunden anrufen. Doch, they do that. Weil wenn du da mal vor Ort warst, das ist einfach gelebtes Chaos. Und dann muss man halt gucken, dass es funktioniert. Und dann musst du halt tatsächlich gucken, okay, fast schon Turn-by-Turn Navigation in diesen riesigen Omnibus-Bahnhöfen, damit du weißt, wo du hin musst. Ne? Und dann brauchst du ein Kontaktmittel, damit du mit dem Fahrer in Kontakt treten kannst und so. Das hatten wir sonst nirgendwo. Das sind so Sachen, die sind da unten wichtig. Oder ein Thema, das wir weiter ausgebaut haben, weil wir es in der Türkei schon in Teilen verwendet haben, ist was wie Gender Seating. Das ist sogar was, wo du in westlichen Ländern, wo Leute sagen, Gender Seating kannst du ja nicht machen, ja, sondern ist ja alles Unisex, so wie bei euch die Toiletten hier im Google Office. Ja, in der Türkei und in Indien ist es sowas anderes. Da ist es auch aus Sicherheitsgesichtspunkten gegenüber den Frauen relevant. Und das kann witzigerweise zum Beispiel auch zurück wieder Einzug halten, weil ne, trotz dem Ganzen, ne, wir sind alle gleich, Gleichberechtigung und Diversity, ist es schon so, dass ich auch viele weibliche Kundinnen in Deutschland jetzt immer wieder spreche, die sagen, ey, dieses Gender-City-Ding, was ihr da in Indien und in der Türkei habt, für Nachtbusse in Deutschland wäre das vielleicht auch eine Sache. Ja? Könnt ihr mal drüber nachdenken. So, das heißt, da gibt's auch wieder einen Rückfluss, der gut ist, weil du lernst ja nie aus. Und solche Sachen, ja, oder jetzt die Tatsache, dass wir in Deutschland unter anderem aus regulatorischen Gründen einfach ganz normale Busse fahren. Du kannst ein bisschen dich mehr oder weniger zurücklehnen, aber es sind einfach ein Bus, wie wir sie alle kennen. In Indien gibt es halt Sleeper Buses, so richtig, mit Stockbetten. Und da musst du, und dann gibt es auch Mischbusse, wo du Stockbetten und Sitze hast. Und dann musst du gucken, dass wir unserem Pricing-Algorithmus, das ist eine unserer ältesten AI im weitesten Sinne Komponenten, dass du den halt so trainierst, dass der dann auch damit umgehen kann, weil bisher hat er ja einfach nur gelernt, wie er ganz normale Preise für ganz normale Sitze setzen kann. Und so, das sind so Sachen, da musst du immer wieder gucken, dass sich anpasst, weil sonst kommst du am Markt vorbei, ne? Weil so ein Bett musst du vielleicht anders einen Preis setzen als einen normalen Sitz.
Ja, ihr wart, glaube ich, von Beginn an sehr innovativ unterwegs. Ich kann mich daran erinnern, es gab WLAN in Bussen, da war es bei anderen Playern gar nicht so normal, dass man arbeiten konnte. Das hat euch damals.
Ja, wobei, da können die Player dann teilweise nicht alleine was dafür. Das ist auch eine Frage, was die deutsche Infrastruktur angeht. Ne? Wenn du kein Netz hast, hast du kein Netz. Egal, ob du in Weiß oder Grün unterwegs
Nehmen
bist.
Nehmen wir so an.
Dennoch waren die Innovationen immer ein Thema für euch, was euch sicherlich auch nach vorne getrieben hat. Gerade im Hinblick auf AI, wo siehst du weitere Zukunftspotenziale? Weil ihr habt mittlerweile so viele Millionen von Kunden, große Datenmengen. Wie siehst du das Thema?
Man muss bei AI immer aufpassen, dass man nicht im Hype aufsitzt. Was ist so wie der Big Data Hype? Ja, Big Data. Ich meine, Daten alleine in großen Mengen kosten einfach nur Geld. Musst du mal gucken, dass es Smart Data ist und dass der nicht irgendwie so ein Terminus aufsitzt. Das ist bei AI auch so, weil wenn wir jetzt von AI sprechen, ist es in dem LLM-Kontext gehypt, also ne, Sprachmodelle. Aber wir haben angefangen vor vielen Jahren uns mit künstlicher Intelligenz im Machine Learning-Kontext auseinanderzusetzen, also sozusagen mathematische Optimierung im weitesten Sinne, was viel mächtiger ist, weil ne, Mathematik Routen, wann fahre ich wohin und wie lange dauert es? Oder auch Preise und so, Nachfrage und also ökonomische, ne, das Ökonomenkreuz. Das ist was die Maschine einfach viel besser und schneller kann. Und das ist sozusagen das Älteste im AI-Kontext, was wir bei Flix machen. Natürlich ist es auch so, und das ist das, was ich jetzt in der Zukunft oder in der nächsten Zukunft erwarte. So ein LLM und das, was wir gerade sehen, wird nie Skynet werden. Das ist so, ne? Das wird keine allgemeine künstliche Intelligenz, die uns ausradiert. Sondern statt dem mathematischen Kontext von früher hast du jetzt den sprachlichen Kontext. Und der hilft uns natürlich, insbesondere weil wir so ein internationales und also multinationales Unternehmen sind mit ganz vielen Sprachen und so. Das heißt, in der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden, mit unseren Fahrerinnen und Fahrern, da ist es so, dass du sehr viel effizienter und schneller unterwegs bist mit den ganzen Large Language Modellen, mit der Hilfe von Bots. Auch in der Übersetzung, ne, was SEO, SEA angeht, ne, dass also sozusagen ich Google ausreichend gut füttern kann, ohne dass ich damit Menschen beschäftigen muss. Da wird noch sehr viel Produktivität in meinen Augen in der nächsten Zeit freigesetzt, weil da sind wir gerade am Anfang und geht ja wahnsinnig schnell. Und da müssen wir gucken, what's the next big thing? Ich glaube einfach nur weiter Milliarden ausgeben, um LLMs zu trainieren, hat irgendwann einen Peak erreicht.
Ich meine, das ist jetzt ein Thema, da kann man auch noch mal, glaube ich, locker ein paar Stunden drüber sprechen und tiefer reingehen. Wir sprechen jetzt auch so ein bisschen über Zukunft gerade. Was können wir uns denn für euch noch vorstellen? Ich meine, da gab es ja auch immer mal wieder vielleicht Gedanken zu Flixplane. Und
ja, April-Scherze, bestimmt.
Und Flix ins All. Also
du darfst die April-Scherze von den nächsten Jahren nicht vorwegnehmen. Da sind wir den deutschen Tugenden sehr verbunden und fast schon langweilig. Also grundsätzlich glauben wir, dass wir das Thema Fernbusverkehr über die Zeit noch sehr viel besser machen können. Ne? Auch indem wir uns gerade beschäftigen, wie kann man ne, auch repetitive Sachen, Dinge, die Kunden hindern, alles noch zum Beispiel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz irgendwie besser machen. Das heißt, das Thema Fernbus zu verbessern und weltweit auszurollen, das bleibt nach wie vor eine unserer strategischen Säulen. Die zweite, hattest du vorhin schon angesprochen, ist Züge. Das heißt, es ist so, dass wir in Deutschland und Europa glauben, dass der Fernzug, der Hochgeschwindigkeitszug eine Renaissance erleben wird und muss. Und wir glauben, dass das nicht nur wirtschaftlich sehr viel Sinn macht, auch für Flix, sondern dass das auch ökologisch Sinn macht, weil du musst da, also gibt's jetzt ja, ist noch nicht optimal, aber du musst jetzt von Berlin und Paris, musst du nicht fliegen, ne, sondern da, wenn du ein gutes Angebot hast, kannst du, glaube ich, sehr viel Highspeed fahren. Das ist ja zwischen Beijing und Shanghai auch, ne, muss man nicht mehr fliegen, kannst du fahren. Und ich glaube, dass wir da eine sehr große Rolle spielen können und das wollen wir auch tun. Und darüber hinaus sind wir nach wie vor offen. Let's see. Solange Flugzeuge ökologisch fragwürdig sind, ist es nicht unser Home-Turf. Und auch wenn es ähnlich ist, ist es nicht das Gleiche. Und was bei den ganzen tollen Ankündigungen, die man immer von Companies hier und da liest, was wir gelernt haben, auch während Covid, als wir mit unserer Company ins Fitnessstudio sind, um wirklich da gestärkt rauszukommen, da haben wir mehr denn je gelernt, wie wichtig Fokus, Fokus, Fokus ist. Und das klingt von außen immer easy. Jetzt letzte Woche oder diese Woche haben wir ja auch verkündet, dass wir jetzt Anfang des Jahres in Mexiko groß anfangen. Das klingt immer so, aber one after another. Dann machst du Indien, dann machst du Mexiko. Es gibt noch sehr viele andere tolle Länder. Und die Züge, ja, auch da, da haben wir jetzt ja über die Zeit unsere Flotte aufgebaut und das wird sich auch noch bis 26, 27, 28 wird es weitergehen. Da ist es so, dass die Züge müssen erstmal produziert werden und kommen. Das ist alles nicht so easy wie bei einem Bus. Und bis dahin versuchen wir das so gut wie möglich zu machen. Das heißt, das sind die beiden großen strategischen Aspekte. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Aber ich hau jetzt nicht noch 50 Sachen raus.
Da ist noch so viel Potenzial, dass ihr das gar nicht
nötig. Du verzettelst dich dann, ne? Das ist nicht gut.
Ja. Vielleicht noch in Richtung Zukunft geplägt. In verschiedenen Medien wurde es zumindest so aufgegriffen, dass ihr ein IPO geplant habt oder noch vorhabt. Ist das ein Thema, was bei dir ganz oben steht oder siehst du aktuell andere strategisch wichtigere Punkte?
Also ein IPO war nie strategisch wichtig für uns. Für uns ist strategisch wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass unser Unternehmen immer gesund ist und gut finanziert ist für all die Abenteuer, die wir noch vorhaben. Und da war ein IPO eine Möglichkeit, die wir in Betracht gezogen haben, ja, so wie alle anderen Möglichkeiten auch. Aber am allerwichtigsten, und das ist auch ein Appell für junge Unternehmen da draußen, ist, du musst ja gucken, dass du irgendwie profitabel bist, dass du unabhängig bist, dass du aus eigener Kraft überleben kannst. Ne? Das war immer relevant und dann trotzdem, ne, für die strategischen Abenteuer, dann gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. IPO ist einer. Jetzt ist ja war ja auch in der Öffentlichkeit, ne? Also wir haben jetzt ja uns entschieden, mit IQT und Kühne zuletzt eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Das gibt uns die strategischen Freiheiten, da jetzt insbesondere Richtung Zügen, aber auch anderen Dingen, das zu tun, was wir für gut und für richtig halten und die Company weiterzuentwickeln. Und deswegen ist jetzt IPO aktuell kein Thema mehr.
Jetzt haben wir viel über Strategie, Flixbus und die Entwicklung gesprochen. Bevor wir das Ganze abrunden, vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu euch als Person und Gründerteam, weil das ist ja jetzt auch nochmal eine krasse Leistung. Ihr seid sehr lange befreundet, das muss man erstmal schaffen. Ne? Und habt dann erfolgreich Flix aufgebaut. Wie schafft ihr das und welche Rolle spielt da jeder Einzelne?
Ich habe ja gerade vorhin noch mit Jochen telefoniert, bevor wir hier rein sind. Also, wir haben ein grenzenloses Vertrauen ineinander. Das haben wir nicht nach einer Anleitung entwickelt. Das hat sich so ergeben. Ich glaube, André hat da insofern eine Rolle gespielt, weil der mehr oder weniger Jochen und mich zusammengebracht hat. Und dann waren wir am Anfang zu dritt. Und es war schon so, dass da auch viel Reibung entstanden ist, weil was eine unserer absoluten Stärken ist, jetzt rückblickend, ist, dass wir extrem komplementär sind. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Stärken und Improvement Areas. Und ja, das hat in den ersten Jahren schon immer zu hitzigen Diskussionen geführt. Aber nachdem wir dieselbe Vision haben, wirklich unverrückbar an demselben Ziel arbeiten und dieses natürliche Grundvertrauen hatten, frag mich nicht woher, ist einfach so, wir waren uns vielleicht sympathisch, manchmal klickt's, manchmal nicht, ne? Das ist ja auch so in der sozusagen Partnerschaft, war das Serendipity. So, das ist das Fundament. Und daran arbeiten wir. Wir treffen uns immer noch regelmäßig und schnacken über persönliche Dinge, über die Weiterentwicklung von Flix, aber eben auch, wie wir sonst noch einen Impact hinterlassen können. Und da ist Unternehmertum wichtig für uns. Deswegen investieren wir jetzt auch nebenher als professionelles Hobby und haben uns dann da auch weiterentwickelt, was unsere Stärken und Vorlieben angeht. Und das ist ja vor ein paar Jahren Jochen Vizeaufsichtsrat geworden und macht jetzt nebenbei zum Beispiel unser Portfolio. Ja. André und ich machen weiter Flix als Vorstand. Und so haben wir immer geguckt, dass wir Rollen finden und uns da weiter verändern, die optimal passen. Aber diese Kerningredients, diese Zutaten, dieses Thema Vertrauen und dass wir aus dieser Wärme am Anfang der Tatsache, dass wir komplementär sind, dass wir daraus was geschmiedet haben. Ne? Manchmal zerbricht das, wenn sich Leute da nicht Mühe geben und dann auch mal den Eisberg unten drunter analysieren. Aber wir haben daraus was geschmiedet, was quasi unverrückbar ist. Und wenn man unsere Holdingstruktur anguckt, da gibt es Menschen, die würden behaupten, das ist fester als mein Ehevertrag.
Es ist ganz interessant. Wir hatten einen Podcast mit Stefan Schambach von Newstore, ja. Den wir, glaube ich, hier auch verlinken können, eine ähnliche Geschichte gehabt, dass das Gründungsteam wirklich sehr, sehr lang
von Intershop damals, meinst du, oder?
Genau, ja. Zusammengeblieben ist. Also es ist wirklich stringent, zieht sich auch dann bei dir durch. Aber lass uns noch ein bisschen mehr auf deine Person eingehen. Du hast gerade eben schon ein bisschen erwähnt, du hast verschiedene Herzensprojekte, die du auch förderst, mit zum Beispiel Startup-Teams. Du bist, glaube ich, auch im universitären Umfeld aktiv. Also du gibst auch wirklich an die Community ziemlich viel zurück.
Versuche ich zumindest. Das liegt dann irgendwann, das müssen die Geschichtsbücher. Also was ich versuche ist, aktuell habe ich noch echte Live-Erfahrungen. Ich mag es immer nicht, wenn du dann irgendwie im letzten Fünftel deines Lebens sagst, ja, früher, weißt du, damals weiß ich alles besser und so. Das ist gut auf der einen Seite für einen Kaminabend, aber es ist dann halt schon ein bisschen nicht mehr as real, wie es jetzt noch bei uns ist. Und ich versuche, diese Dinge jetzt sozusagen mit warmen Händen weiterzugeben. Und es kann irgendwann sein, dass das auch Vermögen ist, Legacy, aber das ist ja halb so geil, wenn du quasi die Radieschen unten anguckst, ja. Und deswegen versuche ich da jetzt einiges zu tun. Und was mir ein absolut großes Anliegen ist, und das ist sozusagen the Common Sense, ist Bildung. Ne? Und deswegen mache ich viel mit Universitäten, weil die Menschen ja kurz vor so Lebensentscheidungen stehen, was mache ich? Deswegen mache ich aber auch viel, insbesondere Startup-Teams, um wirklich da schon einen Samen zu setzen, viel früher, als es bei mir damals der Fall war. Weil ich glaube, und das ist im Allgemeinen so, aber ganz im Speziellen, was unser Land angeht, glaube ich, dass Innovationen elementar wichtig sind. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben eine Menge Herausforderungen. Wenn wir innovativ sind, können wir als Deutschland, als Europa, aber auch als Humanity, nur dann können wir die Probleme lösen. Und Innovation und Unternehmertum sind meiner Meinung nach sehr nah beieinander. Und ich glaube, deswegen ist unternehmerische Bildung sowas Relevantes für mich persönlich. Und deswegen versuche ich da so viel zu teilen oder einfach auch nur da zu sein, ne? Dass Menschen sagen, hey, hast du mal eine Meinung?
Ja, absolut.
Das treibt mich ein Stück weit
auch
an.
Auch im Bereich Education, du hast es angesprochen, du bist ja auch ein Unterstützer der Code University. Der Tim Wachem, den haben wir auch bei uns im Podcast gehabt. Wirklich sehr, sehr spannende Story.
Stefan ja auch.
Ganz genau. Ja,
genau. Und wenn wir noch so ein bisschen mehr über dich als Person sprechen. Eins deiner Mottos ist ja auch work hard and be nice to people. Andere würden vielleicht behaupten, nice guys never win. Aber da zuckst du schon. Genau. Kann man ein so globales Unternehmen aufbauen und wirklich immer nett und freundlich zu allen Leuten sein?
Das kostet halt nichts. Mhm. Also du kannst ja auch hart in der Sache und nett im Ton sein. Jetzt würden Menschen sagen, die mich gut kennen, sagen, du bist jetzt nicht die härteste Sau, ja, aber komplementär, ne? Es gibt unterschiedliche Stärken und Schwächen, deswegen haben wir es zu dritt gegründet und haben auch die Geschicke von Flix noch zu dritt in der Hand und dennoch kannst du immer hart in der Sache und nett im Ton sein. Also es kostet nichts, nett zu sein. Punkt. Egal, was sonst noch passiert. Und deswegen ist es für mich was Elementares. Und auf der einen Seite nett sein im Umgang ist das eine, aber das führt auch zu einem anderen Thema, das mich sehr treibt. Und also das ist kein Motto, aber es ist sowas, was ich häufig teile. Es gibt Leute, die mich fragen, warum bist du eigentlich quasi immer gut drauf? Und die Antwort ist relativ simpel, weil schlecht drauf sein keinen Sinn macht. Ja, es passieren tausend Dinge, wo ich mir auch denke, was ein Scheiß, ja, und wo du emotional angefasst bist, ist also jeden Tag andauernd. Und dann nimmst du kurz einen Hit, fair enough. Aber wenn ich schlecht drauf bin, ja, dann macht das was mit meiner Körperhaltung, es macht was mit meiner inneren Einstellung. Es schüttet sogar laienwissenschaftlich, es schüttet sogar ne, Hormone aus ja. Und so, die nicht, it doesn't matter. Wenn du gut drauf bist, wenn du lachst, bist du viel leistungsfähiger. Und wenn ich schlecht drauf bin, löse ich das Problem ja auch nicht schneller oder langsamer, ist ja Bullshit. Also schlecht drauf sein macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Also du sagst es so einfach, aber jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Was machst du dann?
Einfach trotzdem gut drauf sein. Ich habe ja nicht gesagt, du kannst keinen schlechten Tag haben. Ja. Aber ich kann einen schlechten Tag haben und trotzdem gut drauf sein. Ich meine, am Schluss, und das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber das Leben ist ein Geschenk. Und wir haben halt irgendwie, was weiß ich, 90 Jahre auf der Uhr. Ja. Was soll ich da griesgrämig in der Ecke sitzen? Ich meine, das ist ja einfach, es macht einfach keinen Sinn. Und es hat nichts mit einem schlechten Tag zu tun, sondern nur schlecht drauf sein macht keinen Sinn.
Ja. Das heißt, wenn wir uns mal in deinen Alltag transportieren können. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus? Was sind Rituale, Hobbys? Wie gestaltest du deinen Tag?
Ich esse den ganzen Tag Brezen. Also, das kommt darauf an. Seit Covid und den Kindern, 2 in der Zahl bei mir, ist es so, dass ich da etwas mehr darauf achte und normalerweise 3 fixe Office-Tage habe, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Manchmal verschiebt sich das, manchmal ist mehr. Und aber schon versuche, am Wochenende auch Zeit für die Familie zu haben. Und dann überlappt sich das montags und freitags. Das heißt, das Thema Freunde und Familie ist mir sehr wichtig. Das klingt bescheuert, wenn du es als Hobby bezeichnest. Aber ein Stück weit bedeutet Hobby ja auch nur, was dir emotional wichtig ist und wo du Zeit allokierst. Also Familie und Freunde ist das eine. Das zweite, was mir wirklich sehr viel gibt als Ausgleich, ist Sport. Und nachdem ich keinen Teamsport mehr machen kann, was mir eigentlich, das ist das Allergeilste, ich würde nach wie vor am liebsten Volleyball spielen, bin ich irgendwann über die Jahre zum Laufen gekommen. Und ich laufe gerne, weil da habe ich Ruhe für mich. Da muss ich mich nicht mit meiner Family auseinandersetzen, da muss ich mich nicht mit meiner Company auseinandersetzen, da muss ich mich nur mit mir auseinandersetzen. Und deswegen laufe ich mehrere Male die Woche. Normalerweise früh gleich nach dem Aufstehen, weil abends bin ich ja brain dead. Dann
stehst du auf?
Kann ich gar nichts mehr. Ja, das kommt drauf an. Ne? Zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr. Kommt auf den Tag drauf an. Wenn ich unterwegs bin nach München und Berlin, dann ist es eher 5.30 Uhr. An normalen Tagen ist es eher 6 Uhr, 6.30 Uhr. Dann gehe ich laufen und so und dann danach halt ins Büro. So. Der Büroalltag, das viele Gespräche, Einzelgespräche, Gruppengespräche, Meetings, würde man neudeutsch sagen, weil meine Aufgabe ist ja, irgendwie verantwortungsvoll, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und um das zu tun, musst du dir sehr viel draufladen. Du musst Dinge lesen, du musst mit Menschen sprechen, du musst einfach Kontext verstehen, sonst entscheidest du ja Quatsch. So, und das Kontext verstehen nimmt mehr Zeit in Anspruch, weil du ja, ne, so. Und dann haben wir aber eben auch Entscheidungsgeschichten. Einmal die Woche treffen wir uns im C-Level, Geschäftsleitung oder und diskutieren dann halt, was ansteht. Und dann versuche ich eben auch immer noch ein Stückchen rauszuschneiden, um das zu teilen, was ich erlebt habe. Ja. Und ob das jetzt das Projekt mit Axel ist oder was anderes, das gerade was gerade eben ansteht. Genau, so sieht mein Alltag aus und die Wahrheit ist, ich bin ja eigentlich von 2 Frauen fremdbestimmt. Privat der einen, wobei das sind mittlerweile 2, die kleinere die größere Bestimmerin, ja. und beruflich, und das ist auch was, da, also das habe ich einfach zu schätzen gelernt, auch da wieder komplementär Stärken und Schwächen, ne? Und da lege ich mich dann vertrauensvoll in die Hände, da habe ich überhaupt kein Thema, weil ich glaube, das ist ein anderes Learning, ne? Loslassen, delegieren und wirklich um sich herum Freunde und Kollegen finden, die die Stärken weiter hervorbringen und dann aber vor allem auch meine Schwächen kompensieren. Ich bin nämlich tatsächlich nicht so der richtig strukturierte Typ. Mhm. Aber meine berufliche bessere Hälfte, die überkompensiert ist, Gott sei Dank.
Ja. Wow. Wir sind sichtlich beeindruckt, nicht nur von dir persönlich, sondern auch von der Company, die du aufgebaut hast. Vielen, vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, auf den verschiedenen Stationen. Deine Insights, die du geteilt hast, sind, glaube ich, auch für viele der Zuhörer höchst interessant. Mhm. Wirklich sehr, sehr cool, dass ihr auch so eine Company aus Deutschland herausgebaut habt. Wir drücken dir weiterhin viel Erfolg bei allen weiteren Vorhaben, die ihr geplant habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn du wiederkommst, vielleicht nach dem IPO oder welche Schritte auch als nächstes geplant sind. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, danke, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal dann.
Super.